Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
2016 folgte dann der Schritt zu WePlay Forward, zu deinem jetzigen Arbeitgeber, genau. Bei dem du im März 2021 bereits dein 5-jähriges Jubiläum feierst.
Wahnsinn, ja.
So schnell verfliegt die Zeit. Und das ist jetzt ein richtig interessantes Thema, das wir eingangs schon ein bisschen angeteasert haben. Erzähl unseren Hörern doch bitte einmal, was die Kernaufgaben von WePlay Forward als Agentur sind, beziehungsweise welche Agenten du im Tagesgeschäft ausübst.
Muss ich vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen.
Gerne.
Ich habe das damals, wie gesagt, nach dem Praktikum immer noch zwischen München und Wien herum überlegt. Letztendlich haben wir uns festgelegt, wir bleiben in München. Ich habe dann Jobs gesucht. Letztendlich hat tatsächlich meine Freundin in einer Facebook-Jobs-Gruppe diese Ausschreibung gefunden. Ich habe das damals gesehen und habe mir gedacht, okay, WePlay Forward, recherchiere mal ein bisschen. Habe eigentlich nicht viel mehr herausfinden können, außer dass die Agentur mit Mesut Özil arbeitet, dass sie im Social-Media-Bereich tätig ist. Habe ich natürlich sehr spannend gefunden, habe mir dann gedacht, okay, das kann man sich mal anschauen. Ich war dann letztendlich neben den beiden Gründern der dritte Mitarbeiter in der Agentur. Die haben im Homeoffice gestartet, also das erste halbe Jahr von zu Hause aus gearbeitet. Viele Telefonkonferenzen, also in dem Sinne waren wir da schon sehr fortschrittlich. Haben uns über Videocalls ausgetauscht und so koordiniert. Und das war der Schritt zu unserer Agentur. Letztendlich sind wir gestartet als Social Media Agentur, die wirklich professionelle Social Media Kanäle für Fußballprofis, für Athleten macht, für Sport-Events macht. Wir machen die Vier-Schanzen-Tournee jetzt seit, ich glaube, im fünften Jahr, wo wir einerseits Online-Kommunikation über die Website und Social Media machen und betreuen mittlerweile 25 großteils Profi-Fußballer. Teilweise auch Wintersportler, aber der Fokus liegt doch auf Fußballern und in den Bereichen Vermarktung, Kommunikation und Social Media. Das sind so die drei Säulen unseres Unternehmens.
Und deine Aufgaben?
Ich habe quasi damals auch begonnen im klassischen Social Media Bereich. Ich habe mehrere Spieler betreut, habe die Kanäle aufgebaut, Kanäle professionalisiert. Im Laufe der Zeit dann immer mehr Pressearbeit auch übernommen, sprich Interviewmanagement, Platzierung in Medien. Natürlich so Strategie, da kommst du um klassische Medien nicht rundherum. Das heißt, wir schauen schon, wo platzieren wir den Spieler, wo soll er vorkommen, wo möchte man irgendwie Highlights setzen. Und letztendlich ist natürlich auch der Gedanke von einem professionellen Social-Media-Kanal, dass man diese Reichweiten, die man hat, und mittlerweile sind die Reichweiten enorm geworden und für die Werbeindustrie und für Unternehmen interessant zu monetarisieren. Wobei ich mich letztendlich, wie gesagt, in dem Bereich Vermarktung darum kümmere, Partner zu finden für die Spieler, passende Partner, das können, wie gesagt, langfristige Partner sein. Mittlerweile kann man auch Fußballspieler für einmalige Aktivierungen über Social Media einkaufen. Und wie gesagt, da liegt jetzt so der Fokus drauf, auf der Vermarktung von diesen Online-Social Media-Reichweiten.
Du hast gerade erzählt, der Fokus bei den Kunden liegt auf Profifußballern. Wer sind eigentlich dann eure unmittelbaren Kunden? Sind es Spielervermittleragenturen, die sagen, schaut, wir haben da diesen und jenen Spieler, betreut den bitte, baut für den Social Media Plattform auf, eine Reichweite, vermarktet den? Oder sind es im ersten Schritt wirklich die Athleten, die direkt zu euch kommen und um eure Dienste anfragen?
Ganz unterschiedlich, also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Einerseits sind es Beratungsagenturen, die uns kennen, die über unsere Arbeit Bescheid wissen und deswegen auch entscheiden, dass das für ihre Klienten gute Sache ist, das zu machen. Die haben ja auch Interesse daran, dass die vernünftig aufgestellt sind im Bereich Kommunikation und Pressearbeit. Das können aber genauso gut, gibt es Konstrukte, wo Sponsoren bezahlen, wo Sponsoren sagen, es ist ihnen wichtig, dass sie vorkommen in dieser Sache und deswegen übernehmen sie ja die Kosten dafür. Es können aber auch kleinere Spieler sein, die sagen, die sich ein bisschen professionalisieren möchten, schauen, was in dem Bereich machbar ist, jetzt auch keine Unsummen zahlen, sage ich, im Monat, und wo direkt der Spieler der Kunde ist. Also das ist genauso möglich, gibt es verschiedenste Konstellationen.
Wer zählt zu euren bekanntesten Kunden?
Also es ist so, wir haben recht guten Überblick unserer Referenzen auch auf der Website. Wir arbeiten unter anderem seit Jahren mit Jerome Boateng zusammen, wir arbeiten mit Franck Ribéry, mit dem Julian Brandt, mit David Alaba, Also wir haben da echt viele, viele Athleten, wie gesagt, über 25, Spieler aus der Bundesliga, Spieler aus der Premier League, Spieler aus der Serie A, also wirklich sehr, sehr hoch dekorierte Namen. Und genau, aktuell sind es über 25 Spieler, die wir betreuen dürfen.
Okay, du hast jetzt die Creme de la Creme genannt.
Ja.
Jetzt hast du vorher gesagt, es können auch kleinere Spieler kommen, die einfach Social Media Auftritt professionalisieren wollen und das mal mit wenig Geld dabei. Was ist wenig Geld in München?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Was ist wenig Geld in München? Wenn ich mir die Mietpreise anschaue, dann muss man schon viel Geld haben, um vernünftig leben zu können. Was wenig Geld ist, in dem Sinne kann man nicht so beantworten. Also es gibt auch Konstrukte, wo man sagt, das ist vielleicht ein hoffnungsvoller Spieler, dem hilfst du, wenn er Bedarfsfall hat. Sprich, das kann zum Beispiel sein, ein Transfer, der wechselt, weiß nicht, wie er das kommunizieren soll, braucht da Hilfe oder er hat irgendwie hat sich einen Fehler geleistet oder irgendwas, eine rote Karte gekriegt oder sich mit den Fans angelegt und dann hilft man wirklich nur punktuell und hat jetzt nicht diesen 24-Stunden-Support, weil es einfach nicht nötig ist. Das heißt, ja, wenn wir da wirklich Potenzial drin sehen, dann sind da jetzt keine Unsummen nötig.
Ich sehe schon, Summen zu entlocken, das wird schwierig bei dir.
Ja, über Geld spricht man nicht.
In Deutschland. ja, ich glaube, ihr seid eine digital ausgerichtete Agentur. Die Frage liegt daher auf der Hand, auch wenn du bei den Athleten jetzt noch niemanden davon aufgezählt hast, aber betreut ihr auch E-Sportler? Also sozusagen betreuen, die digitalen Athleten der Zukunft.
Ja, also wenn man sich die Zahlen ansieht von E-Sport, dann kann man das Thema, glaube ich, nicht kleinreden. Das ist Wahnsinn, angefangen von Twitch-Streaming-Zahlen und so weiter. Das übertrifft, glaube ich, jedes andere Live-Event mittlerweile. Und zudem ist die Zielgruppe extrem interessant, weil es die ganz Jungen sind, die man möglichst früh vielleicht binden kann an Unternehmen. Direkt arbeiten wir im E-Sports-Bereich. Wir betreuen ein Team, eines unserer Spieler, organisieren da, machen da auch die Vermarktung, also sind da oft Partnersuche, Partnerakquise unterwegs. Gibt sogar ein eigenes Gaming-Haus, welches wir mit eingerichtet haben in Nordrhein-Westfalen und da sitzen tatsächlich jetzt, ich glaube, 10 E-Sports-Profis drin und spielen Tag und Nacht FIFA, Fortnite und läuft auch ganz gut. Also insofern sind wir in dem Bereich schon auch tätig. Ja.
Welche digitalen Kanäle bespielt ihr für eure Kunden und vor allem wer entscheidet, nach welchen Kriterien, auf welchen Plattformen ein Athlet vertreten ist?
Grundsätzlich, ich glaube, die üblichen gängigen Social-Media-Formate sind Instagram natürlich, Facebook, Twitter. Natürlich verfolgen wir auch die Trends, also wir haben auch Snapchat-Kanäle gemacht, wir haben TikTok-Kanäle gemacht, sind da überall aktiv, sind da überall mit den Plattformen im regelmäßigen Austausch über Konzepte, Formate mit den Spielern. Letztendlich, sage ich mal, der typische Fußballer verbringt einen großen Teil seiner Zeit auf Instagram und das ist auf jeden Fall bei den Spielern, sage ich mal, die Plattform, die ihnen am meisten am Herz liegt, wo der größte Fokus drauf liegt. Twitter ist natürlich wieder spezifisches Medienplattform, also der typische Journalist in der Redaktion hat vielleicht den Twitter-Feed nebenher laufen, das heißt, es ist Live-Medium und im Idealfall, wenn man irgendwas zu dementieren, wenn es was zu dementieren gibt oder wenn man irgendwo darauf reagieren möchte und es soll schnell ankommen, dann ist Twitter dafür auf jeden Fall die richtige Plattform. Und also das sind im Prinzip so die gängigsten Plattformen, die wir durchwegs bei allen Spielern auf jeden Fall bespielen.
Aus Vermarktungssicht, welche Plattform würdest du empfehlen?
Ja, lange Zeit war es natürlich Facebook, weil dort die Reichweiten am größten waren. Mittlerweile muss man aber ganz klar sagen, dass Instagram, Facebook da den Rang, also es gehört ja zusammen, aber Instagram hat der Facebook-Plattform den Rang auf jeden Fall abgelaufen, hat die größten Reichweiten und beliebte Funktion ist natürlich der Swipe-Up direkt auf Websites, auf Shops, wo man halt wirklich im Sinne von Performance-Marketing vielleicht direkt Verkäufe abschließen kann und so am ehesten Leute auf die jeweiligen Plattformen kriegt und natürlich funktioniert es auch nur mit gewissem Targeting, Media-Budget auf den Plattformen. Aber dafür, glaube ich, hat es mittlerweile durchgesetzt, dass Unternehmen eigentlich nur noch auf Instagram setzen. Beziehungsweise wenn man junge Zielgruppen, es kommt immer darauf an, welche Zielgruppen man erreichen möchte. Also wenn man wirklich Kampagne hat, die sich an 13- bis 18-Jährige wenden soll, dann ist vielleicht auch mal eine TikTok-Kampagne das Richtige. Ja? Und natürlich kommen da auch immer mehr Unternehmen, springen auf den Zug auf. Und ja, da muss man halt schauen, dass man da am Ball bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen hat zum Beispiel auch Jérôme Boateng einen TikTok-Kanal und im Bedarfsfall oder im Falle einer Anfrage, wo das passen könnte, einfach da ist und man kann ihn nutzen.
Eine Frage, die sehr in die Praxis hineingeht: Wie kann ich mir den Prozess einer Content Creation bei euch vorstellen? Mhm. Habt ihr die Ideen? Kommen die von den Sportlern, von den Athleten?
Ja.
Wie kann ich mir die gegenseitige Abstimmung vorstellen? Mhm. Und vor allem auch, wie weit plant ihr den Content im Vorhinein?
Mhm. Ja, ganz grundsätzlich. Also ich sage mal so, wir versuchen uns mit jedem Spieler Anfang der Saison mal so grundsätzlich ja, mit dem Spieler plus Personen, die zum inneren Kreis dazugehören, die mitentscheiden, in welche Richtung es gehen soll, zusammenzusetzen, uns zu überlegen, was sind die Ziele für die Saison, wo möchten wir hin, welches Image wollen wir haben. Das heißt, wir machen ein sehr genaues Strategiemodell, nach dem wir arbeiten. Und in der Praxis sieht es dann so aus, dass man sich regelmäßig abstimmt, regelmäßig telefoniert und ja, sehr, sehr viel über WhatsApp natürlich in Kontakt ist, eigentlich Tag für Tag, muss man ehrlich sagen. Und bezüglich Content-Kreation ist es so, einerseits ja, brauchen wir natürlich auch die klassischen Action-Fotos, also vom Fußballspiel nach dem Spiel, was wir teilweise über die Vereine beziehen, teilweise aus Fotodatenbanken beziehen, ganz klassisch, Imago, Getty und was da alles so gibt. Und natürlich ist der Spieler bei uns in einem gewissen Sinne auch selbst Content Creator. Also der hat das Handy dabei. Im Zweifelsfall ist er der, der am schnellsten Content von sich produzieren kann. Und wenn es wirklich nötig ist, dann ja, bittet man auch den Spieler darum, so, weiß ich nicht, drückt am Mitspieler das Handy in die Hand. Klassisches Beispiel, sage ich jetzt mal, nach dem Champions League-Sieg, nach dem Supercup-Sieg kriegen wir 5 Minuten nach Spielende. Oder 5 Minuten, nachdem die Spieler in der Kabine sind, das Foto mit dem jeweiligen Pokal, mit dem Spieler, direkt aus der Kabine. Das kann keine Agentur, kein Vereinsfotograf so schnell liefern, wie es wir kriegen. Und insofern ja, sind die Spieler da vorher schon sozusagen eingebrieft oder wissen das mittlerweile, weil sie schon lange mit uns arbeiten und schicken uns da quasi direkt den Content aus der Kabine auf die Instagram-Profile oder auf die Facebook-Profile. Und das ist natürlich... geht natürlich extrem schnell und dann haben wir auch einen gewissen Vorteil jetzt gegenüber klassischen Medien, die dann eben wieder unsere Posts oder unsere Bilder der Spieler zitieren, verwenden und weiter veröffentlichen und sich darauf beziehen, was natürlich die Reichweite für die Reichweite des Spielers super ist.
Habt ihr einen Contentplan? War noch der dritte Teil der Frage. Also wie weit plant ihr voraus oder ist es halt aufgrund der Schnelllebigkeit im Geschäft eher von Tag zu Tag zu sehen?
Und die Frage zum Contentplan, also wir arbeiten schon, wir versuchen unseren Redaktionsplan zu orientieren, wo drin können drin sein Geburtstage vom besten Freund, da kann, sind natürlich die Spiele drin, da ist der Trainingsplan drin, aber ja, natürlich ist der Fußball so schnelllebiges Geschäft, dass du eigentlich schwer planen kannst, was passiert am Dienstag, was passiert am Mittwoch, punkto Verletzungen, Transfers, Sachen, wo man schnell darauf reagieren kann, also ich sag mal, 20% lassen sich planen und 80% sind spontan, tagesaktuell.
Kann man vorstellen, bei Spielern wie Jérôme Boateng kommt natürlich auch hinzu, dass hin und wieder die Kadersituation sogar eine nicht vorherzusehende ist und auf einmal spielt er bis zum Champions-League-Finale als Innenverteidiger durch. Ne?
Ja, war natürlich für ihn persönliche Entwicklung, die überragend war. War so nicht zu erwarten, muss man ehrlich sagen, glaube ich, vor einem Jahr und mehrmals vor dem Absprung gestanden, dann hat es letztendlich wieder, ist es so geendet, also das ist natürlich ja super, wenn man solche Geschichten, die der Fußballer dann schreibt, 3 Jahre ins Phrasenschwein, aber es dann selber miterlebt und auch selber da nahe dran ist und ist natürlich für mich emotional auch eine schöne Geschichte, klar. Ja.
Du arbeitest ja unter anderem, wir haben es gehört, mit den Bayern-Profis Jérôme Boateng, David Alaba oder eben auch Fiorentina-Star Franck Ribéry zusammen. Mhm. Und bei den genannten Athleten, Simon und ich wissen das zumindest aus den Medien, handelt es sich um keine Kinder von Traurigkeit. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch die eine oder andere lustige Anekdote von diesen Spielern gibt in der Zusammenarbeit. Mhm. Kannst du da das eine oder andere Schmankerl, wie wir in Wien sagen, mit unseren Hörern teilen?
Ja, es sind tatsächlich oft Situationen, wo man sich fragt oder wenn man 10 Jahre zurückdenkt und sich das überlegt hätte, wo man ein bisschen schmunzeln muss, dass man jetzt in diesen Situationen ist. Ja, ich weiß nicht, ich war zum Beispiel zu Halloween auf einer Party eingeladen von einem Bayern-Spieler und ja, stehst an der Bar und bestehst Wasser, sage ich jetzt mal.
und Wasser mit Gin.
Genau, Wasser mit Gin. Und schaust nach rechts und steht halt einer verkleidet als Clown mit Clownsgesicht und du schaust ein zweites Mal hin und dann steht halt Robert Lewandowski neben dir, der wahrscheinlich beste Stürmer Europas ist. Also das realisierst du dann halt auch erstmal, ja, in welchen Kreisen du da unterwegs bist und das ist natürlich schön. Oder eine andere Sache, wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke, damals unterwegs gewesen und 3 Uhr früh auch ein paar Wasser mit Gin getrunken und dann läutet das Handy und es ruft halt damals noch FC Bayern München Starspieler an um 3 Uhr früh und du bist mit den Freunden unterwegs und mit den Jungs unterwegs und schaust aufs Handy und siehst halt den Namen des Spielers da aufscheinen um 3 Uhr früh, denkst da nichts dabei, gehst dran und ja, der letztendlich hat er angerufen, weil mir der Fotos aus dem Urlaub aus Mykonos geschickt hat und fragen wollte, ob ich es bekommen habe. Am Wochenende um 3 Uhr früh und ich habe dann nur gesagt, ja, ist angekommen.
Und weil du es noch nicht gepostet hast, sozusagen.
Geht das so ungefähr, ja, genau. Also ja, das sind viele, viele Episoden dabei in den 5 Jahren gewesen, die rückblickend natürlich schon gut waren. Ja.
3 Uhr in der Früh ist ein gutes Stichwort, 24/7 immer verfügbar zu sein. Wie stark musst du auf individuelle Bedürfnisse eingehen oder versuchst du eher standardisiert zu arbeiten, dass du sagst, okay, die Postings mache ich bis, man kann es ja mittlerweile einplanen, aber 22 Uhr und danach ist mein Handy ausgeschaltet und es ruft mich kein Spieler an um 3 Uhr in der Früh.
Das ist auch wieder so eine Sache. Das unterscheidet sich sicher von Typ zu Typ, aber auch von Spieler zu Spieler. Also es gibt die Spieler, die nachtaktiv sind, der auch mal um 12 Uhr, 1 Uhr telefonieren mag. Und ja, ich meine, wenn die Fußball anruft, für uns letztendlich ist man ja immer noch so ein bisschen Fan, so ganz geht das ja nie weg, findet man es auch in gewisser Weise, macht man das halt.
Aber wo, geht dann halt wo ziehst du dann persönlich die Grenzen? Ja. Hast du dein Handy die ganze Nacht eingeschalten und wenn es läutet, gehst du ran? Weil 1 Uhr in der Früh, ja. Zumindest ich liege da im Bett.
Nee, also ich sag mal so, ich habe jetzt letztendlich auch einen normalen Schlafrhythmus, vor allem jetzt mit kleiner Tochter zu Hause, kann ich natürlich das Handy jetzt nicht immer auf laut drehen lassen. Aber ja, es ist jetzt kein Weltuntergang, sage ich mal, wenn man um 3 Uhr früh nicht erreichbar ist. Kann aber vorkommen, dass die Spieler, ich sage mal so, guter Berater, guter Social Media Manager hat seine Spieler auch insofern dann irgendwann mal hinerzogen, dass sie mir um 3 Uhr früh, 4 Uhr früh vielleicht nicht mehr schreiben. Und auch punkto Social Media Reichweiten ist jetzt vielleicht 4 Uhr früh nicht die beste Zeit, wo die meisten Leute aktiv sind. Von daher ja, sind es im Prinzip Erreichbarkeiten bis, je nachdem, wenn das Spiel spät ist, dann ist man halt einmal bis 12, 1 Uhr erreichbar, aber in der Regel haben wir ganz normale Rhythmen, sage ich jetzt mal.
Jakob, euer Athletenspagat reicht von absoluten Weltstars im Fußball bis hin zu weniger bekannten Sportlern. Und wenn es unter Anführungszeichen nur ein Spieler oder ein Mitläufer in der deutschen Bundesliga ist, ist es schwierig, jeden Sportler trotzdem gleichwertig zu behandeln und zu betrachten?
Naja, also da macht man eigentlich letztendlich keinen großen Unterschied mehr, weil irgendwann ist dieser Name, der vor dem Spieler steht, gar nicht mehr relevant, sondern du hast vielleicht eine persönliche Beziehung aufgebaut im besten Fall und dann ist dir der jüngere Spieler, kleinere Spieler, wie man es auch bezeichnen will, genauso wichtig wie jetzt der große Name und im Idealfall versuchst du ja sowieso für alle da zu sein. Also da gibt es eigentlich keine Prioritäten in dem Sinne.
Bleiben wir noch bei dem Vergleich, bleiben wir bei große Spieler, kleine Spieler, auch wenn wir jetzt wissen, dass es hier um, sagen wir mal, Weltstars und etwas weniger bekannte Stars geht. In der Regel haben auch die Durchschnittsspieler oder die breite Masse haben dann auch weniger Follower in den Social Media Kanälen. Was bringt es daher einem, nennen wir es mal, durchschnittlichen deutschen oder österreichischen Bundesligaspieler, einen professionell geführten Social-Media-Auftritt zu haben? Kostet es nicht mehr Geld, als es dann im Endeffekt Nutzen bringt?
Ja, also die Kostenfrage, das war das auch, was ich vorher versucht habe zu erklären. Natürlich wird jetzt der junge Spieler, der in der österreichischen Bundesliga vielleicht spielt, da jetzt keine 50% seines Gehalts vielleicht für Social-Media-Betreuung abgeben, sondern man muss halt dann gemeinsam entscheiden, inwiefern macht das Modell Sinn, unterstützt man punktuell. Wenn es Themen gibt, wo man unterstützen kann, Grundsätzlich denke ich schon, dass es gerade auch für kleinere Spieler, für Spieler in der österreichischen Bundesliga, dass die einerseits ihren Marktwert über Social Media erhöhen können und andererseits da professioneller Auftritt einfach wichtig ist, weil du, wie gesagt, medial verstärkt stattfinden kannst, weil du dir da Gehör verschaffen kannst, was du vielleicht sonst nicht kannst. Und ich meine, du hast als österreichischer Bundesligaspieler immer noch gewisse Relevanz. Also wenn du dich zu Themen äußerst, dann wird das übernommen werden. Ja.
Social Media Agenturen gibt es ja mittlerweile einige am Markt und viele von ihnen versuchen auch über den Preis dort hineinzukommen. Wer sind eigentlich eure stärksten Mitbewerber? Beschränken wir es auf die Dachregion. Und warum spricht aus deiner Sicht trotzdem alles für WePlay Forward? Hm.
Ich glaube, dass wir echt früh damit begonnen haben, also 2015, sogar früher eigentlich, uns wirklich auf diesen Bereich zu fokussieren und zu professionalisieren. Das haben damals noch wenige gemacht, die wirklich Athletenmanagement in sozialen Netzwerken betrieben haben. Von daher haben wir da einfach einen extremen Vorsprung, sage ich mal, einen Wissensvorsprung, einen extremen Erfahrungsvorsprung. Natürlich gibt es mittlerweile, die Relevanz haben jetzt auch andere erkannt, klar. Aber ich glaube, wie gesagt, am Portfolio gemessen sind wir in Deutschland, brauchen wir uns eigentlich da in dem Bereich von niemandem verstecken. Und letztendlich, denke ich, setzt da die Qualität auch gegenüber dem billigeren Preis auch klar durch.
Daumen mal B, wie viele Mitbewerber gibt es auch in eurer Größenordnung? Mir ist schon klar, dass es jetzt ein, zwei Personenunternehmen zu Genüge gibt. Lassen wir die mal außen vor.
Ich sage mal, im Münchner Bereich, die sich wirklich auf das Thema Athleten, Kommunikation, Vermarktung in sozialen Netzwerken jetzt spezialisiert hat, gibt es jetzt vielleicht, ich würde mal sagen, fünf bis sechs Agenturen, so um den Dreh. Wobei bei denen, die mir jetzt gängig sind oder die mir jetzt konkret einfallen, eigentlich der Fokus jetzt nicht zu 100% auf Athleten, auf Fußballern liegt, sondern durchaus auch Unternehmen mitbetreut werden, an Personen aus anderen Bereichen, Politiker und so weiter, Veranstaltungen betreut werden. Das heißt, wir sind schon im Bereich Athletenmanagement auf jeden Fall die am spezialisiertesten sind darauf.
Du hast jetzt schon einige lustige Geschichten erzählt, die man so erlebt im Agenturleben mit den Stars. Weniger lustig ist Krisenkommunikation. Hm. Kann ich mir vorstellen, im Job, das ist auch sehr fordernd. Wie geht man damit um? Wie schaut eure Strategie aus, wenn es zu einer Krise, ich nenne es jetzt einmal Krise, kommt, ein Shitstorm, Hatings, was macht man dann?
Ich meine, dadurch, wir haben mittlerweile 13 Mitarbeiter, die auch privat sehr aktiv auf Social Media unterwegs sind. Das heißt, wenn irgendwas auftaucht, was jetzt nicht unbedingt förderlich ist, was jetzt vielleicht in Richtung Skandal geht, dann haben wir das sehr, sehr schnell am Radar, würde ich sagen, zu jeder Uhrzeit. Natürlich ist man dann relativ schnell als Ansprechpartner für Journalisten, Redakteure. Ich hatte dann halt natürlich auch negative Kehrseite, weil sie auch wissen, wo sie sich melden müssen. Letztendlich geht es, glaube ich, wie Krisenkommunikation allgemein darum, sich relativ schnell zu überlegen, macht man was? Sitzt man es vielleicht aus? Das kann ja auch mal die richtige Strategie sein. Ich persönlich bin der Meinung, proaktiv dagegen zu wirken, ist eigentlich erfahrungsgemäß immer der bessere Weg. Auch wenn es vielleicht sich im Nachhinein dann wieder als doch nicht die 100% richtige Entscheidung herausstellt, aber so im ersten Moment mal dagegen zu wirken oder vielleicht zu erklären, ist aus meiner Sicht der richtige Weg in der Krisenkommunikation. Und ja, letztendlich geht es einfach um Schnelligkeit, ja? Schnell zu handeln, schnell in Kontakt mit Spieler zu treten, im Zweifelsfall schnell in Kontakt mit dem Verein auch zu treten, dass man da vielleicht eine Lösung findet, die für alle Seiten stimmt. Wir haben auch mit den Vereinen, sei das jetzt Bayern München, sei das Borussia Dortmund, sei das Leverkusen oder Vereine der Premier League, einen sehr, sehr guten Austausch. Also da ist man auch transparent gegenüber in vielen Dingen und versucht eine vernünftige Zusammenarbeit zu haben. Klar, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man gegeneinander arbeiten muss, das ist ja auch ganz normal. Aber insofern kann man es, glaube ich, zusammenfassen, geht es darum, dass man schnell handelt und sich schnell einen Plan zurechtlegt, wo natürlich dann der Spieler auch gefordert ist, weil letztendlich machen wir nichts, wo der Spieler sagt, nee, damit bin ich nicht d'accord, ich würde es anders machen, kannst du nicht überstimmen. Also am Ende des Tages ist es seine Person und er ist es, der diese Entscheidungen trifft oder diese Aussagen trifft und da muss auf jeden Fall der Spieler sein Go geben. Ja. Wir sind in dem Sinne nur Berater oder stehen beratend zur Seite. aber letzte Entscheidung liegt beim Spieler. Wobei wir natürlich versuchen, Optionen anzubieten, zwischen denen er wählen kann. Ja. Ich glaube, was uns als Agentur ausmacht, ist, dass wir einen relativ guten Mix haben aus Leuten, die einerseits Vereinsvergangenheit haben, sprich wir haben Mitarbeiter, die vorher beim FC Bayern waren, dort jahrelang gearbeitet haben. Wir haben Leute von 1860 München, das heißt, die kennen sich auch mit Krisenkommunikation aus. Wir haben Leute, die Pressesprecher in deutschen Drittligavereinen waren, also da auch schon sehr viel Verantwortung getragen haben. Und gleichzeitig haben wir aber Leute mit Redakteursvergangenheit, mit journalistischer Vergangenheit. Das heißt, die kennen wiederum die Medienseite. Ich habe es bei euch im Kaffeehaus-Talk mit dem Sharif Shukri gehört. Der meinte, Agenturen, vielleicht hat er das auf den österreichischen Markt bezogen, würden das Innenleben vielleicht nicht so kennen vom Verein und deswegen da keine hundertprozentige Expertise besitzen. Wie gesagt, das ist bei uns einfach hundertprozentig gegeben, weil wir die Leute auch dementsprechend auswählen, dass sie beide Seiten kennen.
Du hast jetzt zwei interessante Sachen angesprochen. Einerseits, letzte Entscheidung liegt beim Spieler. Mhm. Und andererseits, ihr könnt ihm nur Strategien anbieten, ja, für die Krisenkommunikation. Ja. Viel interessanter wäre ja, eine Krise zu vermeiden. Jetzt ist, wie berätst du einen Spieler im Vorhinein? Zum Beispiel einen Franck Ribéry, wenn er sagt, da habe ich ein Foto mit einem Goldstick. Sagst du dann, puh, vielleicht nicht das Beste, das zu posten? Oder kriegt er so eine Eigendynamik, wo du in dieser Phase gar nicht einwirken kannst, sondern dann erst zur späteren Phase dazukommst?
Das kann man auch nur allgemein sagen. Also diese Tatsache, dass die Spieler, was ich vorher gesagt habe, Content Creator auch sind, das hat natürlich auch insofern Nachteile, weil so Instagram Story heutzutage schnell in die Welt geschickt wird. Also das sind wenige Griffe, wenige Klicks und irgendwas, was man vielleicht lieber nicht rausgeschickt hätte, ist halt dann einmal draußen und sobald es veröffentlicht ist, geht es schnell, also binnen weniger Sekunden hat es vielleicht irgendwer gescreenshottet, wenn da was Angreifbares drin ist. Also insofern sind wir natürlich sehr darauf bedacht, Auge drauf zu haben, aber das ist halt auch einer, wenn man so will, einer der Nachteile, dass nicht zu 100% kontrollierbar ist, ja, weil du kannst und willst jetzt natürlich dem Spieler das Handy auch nicht wegnehmen, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber das kann natürlich auch passieren und dann, wie gesagt, gilt es halt schnell eben diese Krisenkommunikationsstrategien, die wir vorher angesprochen haben, einzuleiten. Ja.
Kommen wir ein bisschen weg von Social Media, weil ihr als Agentur und du als Person macht es noch viel mehr als nur die Betreuung von Social Media, oder nur unter Anführungszeichen die Betreuung von Social Media Kanälen. Ihr kümmert euch auch um PR- und Marketingaktivitäten eurer Athleten. Darunter fällt zum Beispiel, und das muss ich wirklich lobend in aller Öffentlichkeit, in der wir uns hier befinden, erwähnen, war zum Beispiel die Aktion, wo David Alaba, Kingsley Coman und Will Smith einen FaceTime-Call von Dubai nach Deutschland durchgeführt haben, wobei hinzugefügt werden muss, Will Smith war in Deutschland und die beiden Bayern-Kicker waren in Dubai. Aber auch das hat in Österreich für Furore, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Erzähl uns darüber ein bisschen.
Ja, ich muss dich kurz korrigieren. Kingsley Coman war zu dem Zeitpunkt verletzt. Also er war mit in Berlin vor Ort. David war in Dubai, richtig im Trainingslager. Ja, die Sache ist zustande gekommen insofern, dass sich Sony, mit denen wir in der Vergangenheit verschiedene Kampagnen umgesetzt haben, gemeldet hat mit der Möglichkeit, dass wir den Film Bad Boys for Life mit Will Smith, Martin Lawrence, ja, absoluter Klassiker, ich glaube, wir kennen ihn alle und super, super Film natürlich, bewerben können und dass sie das gerne mit Fußballern machen würden. Wir haben dann überlegt, okay, was könnte man machen, was lässt sich da umsetzen, sind dann auf die Idee gekommen, dass es ja eigentlich ganz lustig wäre, wenn zwei Spieler von Bayern München die Titelmelodie, dieses prägnante Bad Boys Soundtrack, den Soundtrack singen würden und gleichzeitig im Gegenzug Will Smith und Martin Lawrence Mir san mir, also die FC Bayern Hymne zum Besten geben. Und Idee ist dann gut angekommen. Bis zum Schluss war es nicht klar, ob Will Smith und Martin Lawrence wirklich Mir san mir dann auch performen wollen, weil ich meine, da sprechen wir von absoluten Weltstars, die haben halt vielleicht auch ihre No-Gos oder Dinge, die sie nicht machen wollen. Letztendlich war es uns klar, dass Will Smith auch für die Fußballer, ja, jemand ist, zu dem man einfach von frühen Tagen eine Verbindung hat. Will Smith, Prince of Bel-Air, ist, glaube ich, hat jeder geschaut früher und riesengroßer Name und konnten dann eben diese beiden Spieler für die Kampagne gewinnen. Ich war dann auch mit vor Ort in Berlin bei der Deutschland-Premiere des Films. Wir haben uns im Kempinski am Brandenburger Tor, einem schönen Hotel, getroffen. Da war Will Smith dann auch kurz vor Ort, hat so einen kurzen Slot gehabt mit den Bayern-Spielen und im Rahmen dieses Slots haben wir dann halt überraschend David auch dazugeschalten per FaceTime. Er wusste Bescheid, dass wir vielleicht anrufen, aber er wusste nicht Bescheid, wann und wer tatsächlich letztendlich anruft. Und war dann natürlich auch sprachlos, dass er vom anderen Ende der Leitung oder am anderen Ende der Kamera Will Smith da das Handy hält und ihn begrüßt. Und ist ja dann neben Serge Gnabry auch noch im Bett gelegen damals im Trainingslager. Und ja, war natürlich eine mega Sache. Also das Video ist, glaube ich, super gewesen und sehr, sehr gut angekommen.
David und Serge waren tatsächlich überrascht oder machst du jetzt hier wieder den nächsten PR-Gag?
Nein, das war wirklich eine spontane Aktion, also die wussten nicht Bescheid, sonst hätten sie wahrscheinlich was angezogen. Das war nicht alles geplant. Aber ja, hat letztendlich super funktioniert und du hast es angesprochen, ist in Österreich berichtet worden, aber genauso in deutschen Medien und das ist natürlich insofern ein Best Case, weil du nicht nur die bezahlte Werbung für den Film hast, sondern das Ganze findet Einfluss in klassische unbezahlte Print-Online-Medien und erhöht somit halt die Reichweite für den Film, letztendlich die Promo nochmal unbezahlterweise enorm. Also insofern ein Best Case unserer Arbeit, ja, und gut funktioniert und alle Seiten waren sehr glücklich mit dem Ergebnis, glaube ich.
Das glaube ich, sehr coole Geschichte, also so viel kann man bestätigen.
Danke.
Ebenfalls in dein Aufgabengebiet fällt Sales für die Sportler. Mhm. Was bedeutet das? Wie läuft das ab? Gehst du aktiv mit Ideen auf potenziellen Kunden zu oder melden sich Firmen bei WePlay Forward direkt, wenn sie mit einem Athleten zusammenarbeiten wollen?
Du hast die Antwort mehr oder weniger vorweggenommen. Es ist tatsächlich so, dass wir im Austausch mit dem Spieler im Rahmen von Strategiegesprächen zum Beispiel uns überlegen, okay, für welchen Bereich interessiert sich der speziell, in welchen Bereichen, was ist vielleicht was Besonderes, wo sich eigentlich vielleicht jetzt nicht der typische Fußballer dafür interessiert, aber derjenige interessiert sich dafür. Dann legt man verschiedene Bereiche fest, legt verschiedene Unternehmen fest und konzipiert. Also das ist der eine Weg, dass wir quasi auf Unternehmen, auf Agenturen, Mediaagenturen zugehen und Konzepte vorlegen, die natürlich im Idealfall einen schönen Storytelling-Ansatz haben, wo man einfach sagt, okay, das ist von vorne bis hinten eine runde Geschichte, das wollen wir mit euch umsetzen. Und das ist der eine Weg, das heißt, du gehst aktiv auf Unternehmen zu, platzierst dort die Spieler, platzierst das Portfolio, platzierst Einzelspieler und dann schaut man halt, ob man zusammenkommt. Der andere Weg ist, wie du angesprochen hast, Inbound-Anfragen sozusagen, das heißt, Unternehmen kommen gezielt, wie gesagt, mittlerweile kennt man uns in der Branche und weiß, wenn man mit Fußballern zusammenarbeiten möchte, dann sind wir gute Ansprechpartner. Das heißt, Unternehmen gehen auf uns zu, kommen auf uns zu und bringen Vorschläge, bringen Kampagnen, wo Spieler integrierbar wären und wir schauen halt, zu welchem Spieler von uns das passen könnte und wer dafür in Frage kommt. Das sind so die zwei typischen Wege. Ja.
Jakob, ein bisschen eine privatere Frage noch. Man merkt es bei dir auch verbal. Du sprichst teilweise wunderschönen niederösterreichischen Dialekt und dann kommt damit nee daher.
Ist mir selbst fast ein bisschen peinlich.
Nein, aber ist ja cool. Man merkt deinen ständigen Switch zwischen Österreich und Deutschland und darauf zielt die nächste Frage ab. Du wohnst mit deiner Freundin und eurer gemeinsamen Tochter in München. Du bist Österreicher, deine Freundin schätzt Österreich sehr.
Richtig, ja.
Sonst hätte sie nicht hier studiert. Genau. Aber die Frage ist, wo seht ihr eure mittelfristige bis langfristige Zukunft? Also seht ihr euch schon eher in Deutschland oder ist die Rückkehr nach oder deine Rückkehr nach Österreich samt Familie auch ein Thema?
Ja.
Also damit die Frage auch besser verständlich wird, das ist, glaube ich, auch für jüngere Hörer durchaus interessant. Als junger Mensch ist man doch auch sehr blauäugig und sehr motiviert. Ja. Aber wie ist es wirklich, fern von zu Hause zu wohnen? Weil es wird nicht alles leibend sein.
Ja, na stimmt schon. Das ist eine gute Frage, über die wir natürlich auch schon viel diskutiert haben. Und ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte mir auch nicht denken können, dass ich 5 Jahre im Ausland bin. Ich meine, näheres Ausland als München ist ja eh fast nicht machbar, muss man auch ehrlich sagen. Also als Österreicher hast du es recht leicht, dich schnell dort einzuleben, von Sprache und Mentalität her.
Ja, aber extra Wurstzimmel kannst du auch nicht bestellen.
Ja, das ist richtig. Ja. Also, kleine, aber feine Unterschiede.
Super nahe kann es Leben sein.
Richtig, also tatsächlich ja, ist schon immer wieder damit geliebäugelt. Letztendlich ja, ist halt als Familie da, muss man auch mit der Tochter überlegen, wo möchte man final Wurzeln schlagen. Ich glaube, wir fühlen uns in München mittlerweile sehr, sehr wohl und der Weg nach Hause ist nicht weit. Aber es ist schon richtig, dass man am Anfang natürlich gerade die engsten Freunde, die vielleicht nur in Wien waren, selten gesehen hat. Und da natürlich schon sich Gedanken gemacht hat, sollte man vielleicht wieder zurückgehen oder sollte man sich doch einen Job in Wien suchen, dort wieder Wurzeln schlagen. Letztendlich, glaube ich, sind wir mit der Situation oder bin ich mit der Situation jetzt sehr, sehr zufrieden. Fühle mich da wohl in München, habe da super spannende Aufgabenfelder. Privat passt es auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wenn ich mal wirklich nach Hause will, dann ist man in 3 Stunden bei mir zu Hause in Krems, in der Wachau. Und ja, also das ist auf jeden Fall machbar.
Wie wäre es mit einer Zweigstelle von WePlay Forward in Wien?
Ja, ist tatsächlich ein Thema, das wir schon besprochen haben, durchaus. Ja. Also ich glaube, gerade der in Wien wäre natürlich Zweigstelle von WePlay Forward sehr, sehr sinnvoll. Und ich glaube, wir werden in Zukunft auf jeden Fall auf dem österreichischen Markt auch aktiv werden.
Ja, ich glaube auch, wenn man den osteuropäischen Raum ins Visier nimmt, wäre Wien natürlich als Drehscheibe dorthin auch ganz interessant.
So weit, muss ich ehrlich sagen, nach Osten sind wir noch nicht gegangen. Kann aber dann natürlich auch relevant werden. Wobei, wir haben sogar schon kroatische Spiele in der Vergangenheit gehabt. Also Dinamo Zagreb, 2 Spieler betreut. Mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber dadurch, dass einer unserer Mitarbeiter Kroate ist und dementsprechend die Sprache beherrscht, lag das immer nahe. Und damals war Ante Čorić zeitlang, man kennt ihn noch. Na, aber insofern kann das natürlich auch Option sein und Wien an sich ist definitiv interessant für uns, eben auch aus dem Grund, da wir mehrere auch österreichische Nationalspieler betreuen, was mir ja auch wichtig ist. Und da immer Anliegen war, von daher ist da sicher auch Fokus drauf und gut denkbar, 2-3 Jahren vielleicht, dass man da was ergibt.
Lass uns noch
erster Bezirk.
Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Hm. Was muss ein Social Media Manager in den nächsten 3 bis 5 Jahren alles beherrschen?
Aus meiner Sicht, das Um und Auf grundsätzlich in der Kommunikation ist Storytelling. Man muss überlegen, welche Geschichte möchte man erzählen. Wie erzählt man die? Natürlich muss man die gängigen Plattformen kennen und beherrschen und wissen, wie man sie zu bespielen hat. Und ich glaube, man muss auch ein guter Social Media Manager, muss auch ein guter Content Creator sein. Also der muss ein gutes Auge haben, der muss wissen, welche Inhalte funktionieren auf Social Media. Ich persönlich bin ein Typ, ich schaue viel nach Amerika. Also ich folge auf Instagram sämtlichen NBA-Kanälen, Hip-Hop-Kanälen, Fashion, Mode, so diese ganze amerikanische Kultur ist jetzt wieder sehr auf den Sport, auf den Fußballbereich beschränkt, was die Fußballer sehr interessiert und die in verschiedensten Social-Media-Trends, glaube ich, so ein bisschen immer die Vorreiter sind. Also vieles, was aus Amerika, in Amerika jetzt gerade ist, kommt halt mit der Zeit nach Europa, mittlerweile eh relativ schnell, aber die sind ein bisschen Tick vorher, von daher glaube ich, braucht man schon einen gewissen Weitblick, einfach um einschätzen zu können, welcher Content funktioniert, in welcher Zielgruppe. Also das sind vielleicht so die wichtigsten Dinge, also zusammengefasst Storytelling, Content Creation, gutes Auge und letztendlich ja, sollte man einen gewissen Weitblick haben, um Trends früh zu erkennen.
Du hast es vorhin schon mehrmals angesprochen, dein Tätigkeitsfeld entwickelt und ändert sich sehr rasch in sehr kurzen Abständen. Wo siehst du dich selbst in 10 Jahren? Ich denke da vor allem auch ja, auf den immer größer werdenden Abstand zu deinen Klienten. Weil eines ist klar, du wirst älter, Profifußballer werden aber immer zwischen sagen wir 18 und 35 Jahren alt sein. Es entstehen immer wieder neue Jugendsprachen, wie wir in der Pubertät waren oder im Studienalter war der Modebegriff Nummer 1 mörderisch und jetzt sind in Wien alle Jugendlichen Bratans und im Herbst...
Das kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, du wohnst zu lange schon in München. Ja. Und im Herbst 2020 grüßen sich fast alle Jugendlichen jetzt nicht mehr mit Bonschlonzo, um den neuesten Modebegriff ins Spiel zu bringen. Bleibt man da im
Trash
höheren...
TV. Du bist Trash-TV.
Nein, ich bin informiert. Okay. Bleibt man da im höheren Alter, also wenn du, sagen wir mal, in deiner Position 35, 40, 45 Jahre alt bist, bleibt man da auch noch glaubwürdig den Jungen gegenüber Und glaubst du, dass du dich überhaupt für neue Social-Media-Plattformen dann wirst begeistern können? Also das TikTok von 2035 ist vielleicht nicht mehr dein Bier, sozusagen. Ja.
Nee, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so. Ich denke auch, aber gerade deswegen jetzt auf meine persönliche Situation, wie gesagt, ich bin, glaube ich, sehr versiert, da mittlerweile auch ausgebildet, jetzt gar nicht auf den Social-Media-Bereich spezialisiert, sondern sehr, sehr gutes Pressenetzwerk, sehr, sehr gutes Netzwerk in Unternehmen, in Agenturen. Wo man letztendlich landet, ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass ich immer so ein bisschen in dem im Fußballbereich werde ich auf jeden Fall bleiben. Also da bin ich jetzt auch schon zu spezialisiert und dazu macht mir das auch zu viel Spaß und schätze, glaube ich, die Emotionen, die einfach in dem Bereich auch drin sind. Von daher, ja, bin jetzt kein Social Media Manager, wahrscheinlich jetzt schon zu weit davon entfernt und kann das wahrscheinlich 2035 noch weniger einschätzen, welche Trends es da gibt. Ich will es mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das ist punkto Vermarktung und Presse, glaube ich, zählt eher so dieses Netzwerk und das wird ja im Prinzip größer, je älter man wird. Natürlich, wenn man in dem Bereich bleibt, sollte man schon wissen, was gerade machbar ist, worüber die Fußballer reden, die Lebenswelt so ein bisschen kennen. Aber wie gesagt, ich bin da relativ zuversichtlich, dass das gelingen wird und weiß, wie gesagt, nur, dass ich auf jeden Fall in dem Fußballbereich sein werde und da gibt es ja punkto Kommunikation und Vermarktung wird es da immer Möglichkeiten geben, also es wird ja nur wichtiger werden, das Ganze.
Kann sein, dass du dich mehr im strategischen Bereich siehst, als vielleicht im direkt operativen?
Das ist ja, wie gesagt, also aus dem direkt operativen, ich betreue aktuell einen Spieler noch direkt, einfach weil der Kontakt sehr, sehr gut ist und weil, wenn man sich gut versteht, wenn man sich gut kennt, wenn man das lange genug macht und sowieso im Austausch ist. Und von daher bin ich aus diesem Operativen sowieso schon zurück. Das wäre auch am Wochenende nicht machbar, 7 bis 8 Fußballspiele zu schauen mittlerweile mit Kind. Von daher habe ich mich aus diesem Social-Media-operativen Bereich ohnehin schon zurückgezogen. Und genau, schon denkbar, dass das dann noch mehr passiert. Ja.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.